Einen wunderschönen guten Morgen. Sehr gut. Ich finde es immer interessant, von der Kanzel zu grüßen. Ich warte mal, ob was zurückkommt. Schön, dass ihr mich auch grüßt. Ich bin Chris Klaassen, ihr könnt mich gerne Chris nennen. Christopher ist so lang, so nennt mich meine Mutter, wenn sie mir Ärger gibt. Chris ist so mein Rufname. Ich bin 33 Jahre alt, bin seit 9,5, fast 10 Jahren verheiratet mit der Kati, die wäre gerne mitgekommen. Ihr werdet gleich hören, warum sie nicht mitgekommen ist. Soll euch schöne Grüße von ihr auf jeden Fall weitersagen. Wir haben 2 Kinder, Emilia, unsere Tochter, und Jose, unseren Sohn. Ich habe Theologie studiert in Bonn am Bibelseminar, vielleicht sagt euch das was, 5 Jahre lang, und bin seit 2018 Pastor für junge Gemeinde in der EFG Emhausen. Das ist da auch bei Altenkirchen, wo SAS ist und Neues Leben und sowas, da alles so in der Gegend. Es gibt viele Gemeinden, da darf ich als Pastor dienen, und bin auch seit diesem Jahr Januar im Missionswerk Sportler angestellt, und ich bin da hauptsächlich für den Bereich Volunteers. Und da bin ich hauptsächlich tätig. Sport ist ein so großer Teil in unserem Leben. Es ist so großartig, dass wir durch den Sport so viele Anknüpfungspunkte auch im Glauben haben können. Und ich bin sehr dankbar, dass ich dort sein kann. Wir bei den Volunteers, wir prägen junge Menschen. Es kommen junge Menschen zu uns nach Altenkirchen in die Zentrale von SAS. Dort wird alles koordiniert. Das ist unser Büro, unser Sportpark. Das Hotel Glockenspitzer kennt ihr, glaube ich, auch schon. Genau, da sind unsere Büros auch drin, und die jungen Leute kommen zu uns und machen ein Praktikum, machen ein freiwilliges soziales Jahr, ein BFD, und verbringen da die Zeit bei uns, arbeiten in ihren Bereichen, und ich darf sie während dieser Zeit als Ansprechperson begleiten, darf sie inhaltlich da herausfordern, geistlich herausfordern, persönlich prägen. Wir planen Projekte, gehen durch die Bibel und haben da echt eine sehr großartige Möglichkeit, dieses Jahr wirklich nutzbar für diese jungen Menschen zu machen. Und vor jetzt 1,5 Monaten hat der neue Jahrgang angefangen, und die starten da direkt voll rein. Es passiert sehr viel, sie lernen ihren Arbeitsbereich kennen, die ganzen Missionare, die im In- und Ausland unterwegs sind. Und es verändert sich sehr, sehr viel in dem Leben dieser jungen Menschen. Bei euch verändert sich ja auch einiges in der Gemeinde. Ich habe mitbekommen, ihr kriegt ab nächsten Monat einen neuen Pastor. Ich wünsche euch da Gottes Segen für diese großartige Anfangszeit. Da kann sehr viel bewegt werden, da kann sehr viel Neues entstehen. Wir zu Hause genießen auch gerade eine sehr große Veränderung, nämlich vor knapp einem Monat haben meine Frau Katja und ich unser 2. Kind bekommen. Unser Sohn Josua wurde geboren, deswegen ist sie heute auch nicht hier. Der Kleine ist noch nicht bereit, irgendwie mit dabei zu sein, und unsere Kleine auch nicht. Die ist ein großer Wirbelwind, wir sind sehr dankbar dafür, aber wenn ich dann eingeladen bin, in Gemeinden zu predigen, dann fahre ich dann aktuell doch lieber alleine. Es ist besser, es ist ruhiger und entspannter auf jeden Fall für alle. Was meine Kati nicht so sehr freut, ist meine Leidenschaft für den American Football. Eine Sportart, die ich sehr, 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 sehr schätze. Und in Amerika ist diese Sportart ja sehr, sehr groß, und die NFL, die National Football League, so heißt die Liga dort, hat ebenfalls gestartet vor 1,5 Monaten. Und das bedeutet für mich viele Sonntagabende gefüllt von American Football. Da geht ein Spiel gerne mal 3-4 Stunden. Findet meine Frau so ganz in Ordnung. Eigentlich nicht, sie mag es gar nicht. Aber wir kriegen das hin. Ich lege die Kinder schlafen und dann habe ich die Zeit und darf die Spiele verfolgen. Und ich bin so begeistert von dieser Sportart. Seit einigen Jahren ist auch in Deutschland da ein regelrechter Hype ausgelöst. Die Leute gucken immer mehr und wollen da auch ins Stadion gehen. Und letztes Jahr gab es das erste offizielle Spiel der NFL, also dieser Liga, hier in Deutschland. Die haben so eine Aktion, dass sie immer wieder auch im Ausland Spiele stattfinden lassen. In Mexiko passiert das, in London und seit letztem Jahr auch hier in Deutschland. Das war am 13.11.2022. Da haben 2 Teams aus dieser Liga in München in der Allianz Arena gespielt. 70.000 Menschen, ausverkaufte Hütte, jeder wollte Karten haben. Es waren über 500.000 Menschen, haben versucht, irgendwie an Tickets zu kommen. Und selbst die Amerikaner waren so, wie sollen wir damit umgehen? Also wir waren völlig überwältigt. Und auch in den nächsten 3 Jahren wird auf jeden Fall ein Spiel hier in Deutschland stattfinden. Auch dieses Jahr war der Ansturm sehr hoch. Im nächsten Monat wird auch hier in Frankfurt diesmal das nächste Spiel stattfinden. Was mich so begeistert an diesem Sport, ist die Vielfalt. Die Vielfalt der Spieler. Es ist In diesem Sport hat jeder seinen Platz. Egal, ob du vielleicht ein Riese von Mensch bist, ein Koloss von Mensch, der gerne 130 Kilo wiegen kann, auf den ersten 5 Metern vielleicht relativ flink und agil und darüber hinaus dann nicht. Oder ob du ein kleiner athletischer Sprinter bist, der die 100 Meter um die 10 Sekunden laufen kann. Also körperlich sind das so große Unterschiede und diese stehen zusammen auf einem Feld, spielen gleichzeitig denselben Sport. Und das finde ich großartig. Zur gleichen Zeit sind sie Teil eines Teams und geben ihr Bestes. Es sind auch gerne mal ältere Semester mit dabei, die gerne über 40 sein können. Sie sind Teil eines professionellen Teams, sind professionelle Sportler und teilen sich mit den 20-Jährigen da die Kabine, weil sie mental stark genug sind, in der richtigen Situation ein Field Goal zu verwandeln, den Ball durch diese 2 großen Stangen, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt, da durchzuschießen, weil sie vom Kopf her so ruhig sind, so mental stark sind, dass sie da diese Punkte erzielen können. Und auch da, du hast junge, athletische Menschen, du hast Leute, die ihre Knie schon kaputt haben und das Einzige, was sie können, ist einfach einen Ball geradeaus schießen, mehr können sie nicht. Und sie spielen den gleichen Sport, gleichzeitig sind sie auf dem Feld. Und ganz nach dem Credo, do your job, bring das, was du imstande bist zu leisten, bring das, was du kannst, bring das mit. Das, was du kannst, gib dein Bestes und sei Teil des Teams. Ich liebe diesen Teamgeist. Umso mehr liebe ich diesen Teamgeist, weil er uns Christen charakterisiert, beziehungsweise es sollte. Im Römerbrief Kapitel 12, die Verse 4 bis 6, beschreibt Paulus die Christen als einen Körper. Und dort schreibt er, denn gleich wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Der Körper besteht aus unterschiedlichen Teilen. Die Hände, die Füße, die Augen, die Ohren, ganz, ganz unterschiedliche Teile eines Körpers. Jeder Teil hat seine Aufgabe, damit der Körper funktioniert, damit das große Ganze zusammenpasst. Jeder kann etwas dazu beitragen, dass die gute Nachricht von Jesus verbreitet wird und dass die Menschen zum Glauben kommen. Es wäre fatal, wenn die Augen auf einmal auf die Idee kommen würden und sagen, ich will nicht mehr sehen. Ich habe das jetzt jahrelang gemacht, schön und gut, aber ich möchte jetzt was anderes machen. Ich möchte jetzt hören. Augen können nicht hören. Das funktioniert nicht. Dafür sind sie nicht gemacht, das können sie nicht. Und das Schöne ist, das müssen sie auch gar nicht. Die Ohren sind ja da und sie können das. Die können und sind bestens dafür qualifiziert. In 1. Korinther 12 zeigt uns Paulus genau diesen Gedanken. Und er sagt, das macht keinen Sinn. Jeder soll das dazu beitragen, was Gott in ihn hineingelegt hat. Wie großartig wäre es, wenn wir alle unseren Platz und unsere Aufgabe kennen und genauso wahrnehmen würden, wie Gott sich das gedacht hat. Die Frage ist, ob du deinen Platz und deinen Wert kennst. Er hat jeden Einzelnen von euch wunderbar gemacht, von uns. Mit so vielen Gaben, mit so vielen Talenten, mit so viel Einzigartigkeit, mit so viel Vielfalt seid ihr heute hier. Und genau das können wir für ihn einsetzen. Nur du kannst das auf den Platz bringen, was in dir steckt. Niemand anderes kann das leisten. Du bist das fehlende Puzzleteil. Wenn du fehlst, dann fehlt etwas. Du persönlich bist so wichtig und Gott will dich gebrauchen. Das ist ein so schöner Gedanke, der uns alle mutig machen sollte. Da ist selbst der kleinste Teil so wichtig, damit das große Ganze zusammenpasst. Er hat sich dich ausgedacht, er hat sich überlegt, wie gestalte ich den Uwe, wie gestalte ich den Achim, mehr kenne ich jetzt von euch noch nicht mit Namen, aber fühlt euch alle angesprochen. Er hat dich im Sinn gehabt, mit dem, was du kannst. Und auch wenn du jetzt denkst, na, was kann ich denn? Ich kann doch nichts irgendwie dazu beitragen, dass das Ganze hier vorwärts geht. Ich habe doch keine Fähigkeiten, ich habe doch nichts zu bieten. Dann ist im Reich Gottes kein Platz für falsche Demut. Ich möchte ein weiteres Beispiel aus dem Football bringen, was sehr lustig ist, aber das sehr verdeutlicht. Es gibt in einer Mannschaft, im Football gibt es sehr, sehr viele Leute. Es gibt 53 Spieler in einem Team und da gibt es ganz, ganz viele Trainer. Da gibt es den obersten Trainer, das ist der Head Coach, der Cheftrainer, und da gibt es viele Assistenten, die für verschiedene Sachen zuständig sind. Und ein Cheftrainer, der heißt Sean McVay, der hat einen Assistenten eingestellt. Und dieser Assistent hatte eine Aufgabe. Die wichtigste Aufgabe von diesem Mann, der wurde sehr gut dafür bezahlt, der hat sehr gutes Geld dafür bekommen, einfach nur dafür zu sorgen, weil dieser Cheftrainer, dieser Sean McVay, der ist ein sehr emotionaler Trainer. Wenn etwas nicht so läuft auf dem Spielfeld, dann springt er auf und ab an der Seitenlinie, will mit aufs Spielfeld vielleicht sogar gehen und den Jungs zeigen, wie es richtig geht. Und er verliert so ein bisschen seine Umgebung aus dem Blick. Und im Football ist es so, dass an der Seitenlinie gibt es Schiedsrichter, die auf und ablaufen, um auf verschiedene Dinge zu achten, damit die Regeln eingehalten werden. Und die Schiedsrichter sprinten die Seitenlinie hoch und runter. Und mit seinen Emotionen ist dieser Cheftrainer Sean McVay prädestiniert dafür gewesen, dass er aufs Spielfeld geht. Dass er auf das Spielfeld drauf geht, weil er so in Rage gerade ist, so viele Emotionen gerade hat. Und dann kann es sein, dass er mit dem Schiedsrichter zusammenknallt. Und dann gibt es Ärger. Dann gibt es eine Strafe, dann verlieren sie Geld, dann verlieren sie Punkte und sind in einer schlechteren Situation als vorher. Und dieser Cheftrainer, er wusste das, er hat das reflektiert und hat gesagt, ich bezahle jemanden, der einfach nur die Aufgabe hat, mich zurückzuziehen. Dieser Assistent hatte nur die Aufgabe, darauf zu achten, dass der nicht mit dem Schiedsrichter zusammenknallt. Das war sein Job. Das ist so lustig, so wenig, so klein. Aber vor 2 Jahren hat dieses Team den Super Bowl gewonnen. Das heißt, das große Finale, das große wichtigste Ereignis im Football. Und dieser Assistent, der so eine kleine Aufgabe hatte, hat seinen Teil beigetragen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen lustig klingt. Aber er war wichtig, damit das große Ganze funktioniert. Ja, du hast eine Gabe. Und auch wenn sie dir klein vorkommt, ist sie so wichtig. In 1. Korinther 12, Vers 11 steht, das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist eine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Der Heilige Geist verteilt die Gaben an jeden Einzelnen. Wenn du also an Jesus glaubst, wenn du ihn als deinen Retter angenommen hast und sagst, ja, er ist für die ganze Welt gestorben, dann hast du eine Gabe. Dann hat Gott etwas in dich hineingelegt, etwas ganz Besonderes. Und du kannst es einsetzen. Die Frage ist, weißt du was? Weißt du, was Gott in dich hineingelegt hat? Wenn ja, bringst du sie ein? Bitte versteht mich nicht falsch, ich will hier keinen Druck machen oder sowas, dass wir jetzt hier sitzen mit Schweißperlen auf der Stirn und sagen, oh, ich weiß nicht, was ich kann, ich weiß nicht, was Gott in mich reingelegt hat. Gott wird echt sauer auf mich sein, wenn ich diese Zeit so verschwende, wenn ich diese Gabe so verschwende. Nein, das ist meiner Meinung nach nicht der Antrieb, den wir haben sollten. Der völlig falsche Ansatz. Angst sollte uns nicht dazu treiben, für Gott etwas tun zu wollen. Damit wir uns irgendetwas verdienen, damit wir diesem Geschenk würdig sind. So hat Gott sich das nicht vorgestellt. Er hat sich dich ausgedacht und er dachte, wie segensreich kann dein Leben sein? Und er hat dir alles gegeben, was du brauchst. Und aus Dankbarkeit können wir alles, was wir haben, für ihn einsetzen. Gott hat dich geschaffen mit allem, was in dir steckt. Wie schön wäre es, genau das auszuüben. Wie segensreich wäre es, so zu leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Das sollte uns motivieren, mit vollem Herzen dabei zu sein. In der Berufung zu leben, hört man mal so fromme Worte, aber genau das ist es. Das auszuleben, was Gott in dich hineingelegt hat und das auszuüben, um, wir lesen in 1. Korinther 12 bis 14, in diesen 3 Kapiteln thematisiert Paulus das ganze Thema, gibt Einblicke, wozu sind die Gaben überhaupt da. Und er sagt etwas in 1. Korinther 12, Vers 7, etwas sehr, sehr Wichtiges. Wozu sollen wir das überhaupt machen? Was bringt mir denn das, dass Gott etwas in mich hineingelegt hat? Dort steht in 1. Korinther 12, Vers 7, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Verschiedene Menschen haben verschiedene Gaben bekommen. Ihr alle, die hier sitzt, habt unterschiedliche Dinge von Gott bekommen. Gott hat etwas in euch hineingelegt. Und man hat verschiedene Perspektiven auf ein Thema. Man könnte sich deshalb streiten. Man könnte Konflikte haben, aber man könnte auch sagen, lass uns gemeinsam das große Ganze nach vorne bringen. Aber immer steht hier in diesem Text, und das ist eine so deutliche Aussage vom Wort Gottes hier. Paulus macht es hier so, so deutlich, das ist allgemein sehr wichtig in der ganzen Semantik im Neuen Testament, dass was vor einem Aber kommt, ist nie so wichtig, was danach kommt. Aber immer, also noch mehr verdeutlicht, sagt er, aber immer geht es um den Nutzen der Gemeinde, schreibt Paulus hier in 1. Korinther 12, Vers 7. Gott hat die Gaben den Christen gegeben, nicht damit die Menschen so gut von sich denken. Oh, was bin ich für ein frommer Christ? Was bin ich für ein guter Nachfolger von Jesus? Was bin ich nicht so wichtig für die Gemeinde? Was habe ich nicht alles schon geleistet? Nein, darum geht es nicht. Es geht nicht um den Einzelnen, sondern es geht ums große Ganze, um den Leib Christi, wie wir gelesen haben, der wir sind. Du hast eine Gabe bekommen, um anderen Christen damit zu dienen. Ganz nach dem Vorbild von Jesus. Markus 10, Vers 45, ein sehr berühmter Vers, dort steht, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus ist auf diese Welt gekommen, nicht damit er der Anführer einer religiösen Gemeinschaft wird. Er ist nicht auf diese Welt gekommen, damit er von vorne bis hinten bedient wird. Das begegnet uns in vielen anderen Religionen, im alten Vorderen Orient, wenn wir in die Bibel schauen, wie die Götter von Babylon und Assyrien im Alten Testament begegnen die uns, oder auch in unserem Breitengraden hier der griechischen oder nordischen Mythologie, die wollen immer bewundert werden, immer Ehre bekommen, bedient werden, diese ganzen Gottheiten, damit sie tun können, was sie wollen. Ich finde diese Geschichten so verrückt, was wir davon hören, von diesen Gestalten. Jesus ist anders. Jesus ist ganz anders. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um dem Menschen zu dienen. Für uns ist er auf diese Welt gekommen, um uns zu retten. Und dafür war ihm sein eigenes Leben nicht zu schade. Er hat das gegeben für dich und für mich. Vor 2000 Jahren hat er auf dieser Welt gelebt und gelehrt. Er hat den Menschen von Gott und seinen Gedanken für sie erzählt. Und dann am Ende seines Lebens für die Schuld, für die Fehler, die jeder einzelne Mensch, der je gelebt hat, lebt und noch leben wird. Für all diese gesamte Schuld hat er die Rechnung beglichen. Am Kreuz hat er mit seinem Leben dafür gezahlt. Ihr habt ein Kreuz hier schön beleuchtet. Das zeigt uns das. Das, was Jesus getan hat. Jeder, der daran glaubt, wird von dieser Schuld, wird von dieser Sünde, wie die Bibel sie nennt, befreit. Und jeder Mensch, der das noch nicht glaubt, kann das annehmen, auch heute noch. Auch mit seinem Leben ist Jesus uns ein Vorbild geworden. Er war jemand, der den anderen stets im Blick hatte. Sich damit eingesetzt hat, mit dem, was er hat, um den Nächsten zu helfen. Und darin können wir ihm nacheifern. Und ich möchte dich motivieren, ich möchte dir Mut machen, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Denn du hast alles, was du brauchst. Gott hat alles in dich hineingelegt. In Epheser 2 lesen wir davon, dass Gott die Menschen durch Jesus gerettet hat, das, was wir eben gehört haben, dass er sie wieder aus dem Tod lebendig gemacht hat, dass er sie zu Himmelsbürgern gemacht hat, ihnen diesen Status gegeben hat und dass sie die ganzen guten Werke tun können, weil er sie schon vorbereitet hat. Epheser 2, Vers 10. Alles ist vorbereitet. Die ganzen guten Werke hat Gott vorbereitet. Wir müssen nur noch darin wandeln. Gott hat dir Gaben gegeben. Und du kannst sie liebevoll für den Nächsten einsetzen, um der gesamten Gemeinde hier vor Ort zu helfen. So hat Gott sich das vorgestellt, dass wir füreinander da sind und füreinander uns einbringen. Und ich finde es so großartig, dass das Kapitel 13 im 1. Korintherbrief nach dem 12. kommt. Nicht, weil 13 nach 12 kommt, das ist auch schön, aber wegen des Inhaltes. In diesem Kapitel geht es um Liebe. Wir haben gesehen in 1. Korinther 12, es geht viel um die Gaben, wie die eingesetzt werden. Und dann sagt er im 13. oder am Ende des 12. Kapitels, sagt er, ich zeige euch jetzt einen Weg, wie ihr das alles tun könnt, wie ihr diese Gaben einsetzen könnt. Und zwar mit Liebe. 1. Korinther 13, Vers 1, wenn du die großartigste Stimme hast, aber sie ohne Liebe für die Gemeinde einsetzt, ist das schön und gut, aber es bringt nichts. Und so ist es bei allen Gaben. Wenn wir sie mit der falschen Einstellung ausleben, dann ist es nichts wert. Hingabe ist eine Frage der Einstellung. Wenn Gott dich begabt hat, dann ist das so wunderbar und lebe darin. Hingabe ist ein so wichtiges persönliches Thema, über das wir immer wieder nachdenken sollten. Habe ich Gott mein ganzes Leben gerade abgegeben oder ist Gott nur so eine Randfigur? Sage ich, diesen Bereich, den behalte ich, den halte ich fest. Oder sage ich, Gott, nimm alles. Hingabe ist in Kapitel 12 im Römerbrief sehr, sehr wichtig, ein sehr, sehr deutliches Thema. Im ersten Vers steht, Römer 12, Vers 1, das ist der Gottesdienst, den Gott sich vorstellt. Nicht irgendein Ablauf, nicht irgendeine Form, nicht irgendeine Liturgie, sondern ein Leben geprägt von Hingabe. Das ist der vernünftige Gottesdienst. So stellt Gott sich das vor. Im Vers 2 steht, wir sehen die Konsequenzen aus einem hingegebenen Leben. Wir werden nicht so sein wie die Welt um uns herum. Aus einem hingegebenen Leben resultiert, dass wir Gottes Willen verstehen. Gott transformiert uns regelrecht, sodass wir seine Absichten erkennen und sie umsetzen. Vers 3 sagt, werdet dann nicht hochmütig. Gott ist der Einzige, dem alle Ehre gebührt. Er hat euch dafür befähigt. Er hat euch dazu gerettet. Ihm allein gilt diese ganze Ehre. Wenn du an ihn, wenn du an Jesus und das, was er für die Menschen getan hat, wenn du daran glaubst, dann bist du ein Teil der Familie Gottes, der großen Familie Gottes. Da bist du Teil des Körpers. Da bist du ein Glied an diesem Körper und Gott hat dir alles geschenkt, was du brauchst. Er hat dich ausgerüstet wie niemand anderen auf dieser Welt. Wenn du nicht da bist, fehlt etwas. Auch wenn es sich oft nicht so anfühlt. Du bist gewollt und Gott will dich gebrauchen, hier in der Gemeinde. Wir sind eine Einheit. Als Familie, als Leib Gottes. Und wir sind so vielfältig, geprägt von Vielfalt. Und ich finde das so großartig. Ich möchte dich wirklich motivieren, das ist so mein Herzensanliegen, dass du deinen Platz, den Gott für dich vorgesehen hast, findest und ihn ausfüllst. Und ich möchte dir dafür heute eine kleine Challenge mitgeben, eine kleine Herausforderung, eine kleine Aufgabe. Wenn ihr heute Nachmittag mal eine ruhige Minute habt, dann bevor der ganze Stress losgeht, der ganze Alltag am Montag, bevor Football am Abend losgeht, am besten nachmittags macht ihr das, dann nimm dir dieses Kapitel Römer 12. Nimm dir das mal vor und lest das am Stück durch. Das hat nicht so viele Verse, weil dieses Kapitel ist mein Lieblingskapitel in der Bibel. In den Versen 1, in den Kapiteln 1 bis 11 macht Paulus einen richtigen krassen Überblick über Theologie. Wie Gott ist, wie der Mensch zu Gott kommen kann, wie der Mensch ist und ganz, ganz viel theoretisches Wissen legt in die ersten 11 Kapitel. Und dann fängt er an, das 12. Kapitel und sagt, so Leute, so ermahne ich euch nun, liebe Brüder. So fängt er das an und sagt, jetzt lebt danach. Werdet praktisch. Und dieses ganze Kapitel 12 aus Römer 12 ist von Hingabe geprägt. Da fängt es an, da können wir direkt anfangen. Wir sind Teil einer Einheit, einer Gemeinde. Wir sind Teil der Familie Gottes. Wir sind unterschiedlich. Und im weiteren Verlauf dieses Kapitels sehen wir ganz praktisch, was wir jetzt direkt umsetzen können und vielleicht sogar sollten. Dieses Kapitel hat mein Leben sehr geprägt und ich hoffe, deins auch. Und deswegen vielleicht nach dem Kaffee und Kuchen heute Nachmittag, nimm da deine Bibel raus und sag, Römer 12, ich lese das mal am Stück durch. Gott ist so großartig. Er hat dich großartig begabt. Auch wenn du nicht so groß in Augenschein trittst, bist du so, so wichtig. Und Gott hat den perfekten Plan für dich und dein Leben. Und ich sehne mich danach, dass wir gemeinsam als Christen Gott groß machen. Hier in unserem Land, an dem Platz, wo wir sind. Weil wir haben alles, was wir dafür brauchen. Gott kennt dich besser als du selbst. Und das ist so wunderbar. Lasst uns loslegen und Gott die Ehre geben. Ich bete noch zum Abschluss. Wir verneigen uns. Großer Gott und Vater, ich danke dir so sehr, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschickt hast, damit wir frei werden von unserer Schuld und von unserer Sünde, dass wir wieder zu dir kommen können und dass wir Teil deiner Familie sein können, Teil deines Körpers sein können. Und du hast jeden Einzelnen von uns unterschiedlich gemacht, unterschiedlich begabt und so viel in uns hineingelegt, Herr. Und ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt heute hier ist, dass er das erkennt, seinen Wert kennt, weil du ihm diesen Wert zugesprochen hast und dass er erkennt, was du alles in ihn hineingelegt hast, Herr. Ich bete dafür, dass auch wenn das ja eine kleine Aufgabe ist, dass man das trotzdem mit voller Hingabe tut, weil es Teil des großen Ganzen ist. Und wenn man eine große Aufgabe hat, die viele in Augenschein tritt, dass man genauso mit derselben Hingabe und mit derselben Einstellung an die Sache rangeht, Herr. Ich bete dafür, dass du jeden Einzelnen dafür ausrüstest und uns Mut machst, nach vorne zu gehen. Nicht, weil wir so großartig sind, sondern weil du uns alles gegeben hast, was wir brauchen. Dir alle Ehre. In Jesu Namen. Amen.